Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Wird jetzt endlich gut, was lange währte und hoch umstritten war. Die Fraktionen von SPD, Grünen und FDP, also alle, die derzeit die Bundesregierung tragen, wollen jetzt das CETA-Freihandelsabkommen der EU mit Kanada durch den Bundestag bringen. Das teilten sie gestern Nachmittag in Berlin mit. Zuvor wollen sie allerdings Nachbesserungen im Abkommen erzielen. Beim Klimaschutz zum Beispiel. Ob solche Verbesserungen realistisch sind, besprechen wir gleich im Interview mit einer anderen grünen Politikerin, Anna Cavazzini, die Abgeordnete im Europaparlament ist und deren Fraktion sich dort immer sehr heftig gegen CETA gewehrt hatte. Und ich habe sie auch gefragt, warum wiederum das Europäische Parlament den Austritt aus einem anderen internationalen Vertrag, nämlich aus der Energiecharta, befürwortet. Wir nehmen Sie heute zudem mit in das erste Atommüllendlager der Welt nach Finnland und berichten im Verbrauchertipp, was getan werden muss, wenn Asbest im Haus verbaut ist und saniert werden soll. Mein Name ist Jule Reimer, ich bin heute für Sie da. Guten Tag. Seit bald 5 Jahren ist das EU-Handelsabkommen mit Kanada schon in Kraft, allerdings nur in Teilen, denn noch fehlte etwa die Zustimmung des Bundestages und anderer nationaler Parlamente der EU-Staaten. Insbesondere die Grünen waren immer vehement gegen eine Ratifizierung, wie dieser Parlamentssegen in der Juristensprache heißt. Doch jetzt legen sie zusammen mit den anderen Regierungsparteien eine Kehrtwende hin. Aus Berlin, Claudia Plass.
Die Fraktionen von SPD, Grünen und FDP haben sich auf eine Ratifizierung des deutsch-kanadischen Handelsabkommens CETA verständigt. Wie Vertreterinnen und Vertreter der 3 Koalitionsfraktionen mitteilten, soll ein entsprechender Gesetzentwurf noch vor der Sommerpause vom Kabinett verabschiedet werden. Auch der Bundestag soll sich ebenfalls noch vor der Sommerpause mit dem Entwurf befassen. Nach den Vorstellungen der Ampelfraktion soll das bereits ausgehandelte Abkommen aber nachgebessert werden. Dabei geht es beispielsweise um den Investitionsschutz, konkret um Regelungen zu Investorschiedsgerichten. Diese sollen den Plänen zufolge entschärft werden, wie Grünen-Fraktionschefin Dröge erklärte. Demnach sollen Konzerne diese Instrumente nicht mehr so nutzen können, dass das zum Nachteil von Umweltregulierungen ist. Dadurch müsse aber nicht der gesamte Prozess der Ratifizierung neu aufgerollt werden. Das in Deutschland lange umstrittene Handelsabkommen CETA ist seit 5 Jahren vorläufig in Kraft. Damit es vollständig wirksam werden kann, muss es von den Parlamenten aller EU-Mitgliedstaaten ratifiziert werden. In 12 Ländern steht dieser Schritt noch aus, darunter in Deutschland. Vor allem bei den Grünen hatte es Bedenken gegeben wegen eines vorgesehenen Sonderklagerechts von Konzernen. SPD-Vizefraktionschefin Huberts sprach nach der Einigung nun von einem Durchbruch. FDP-Fraktionschef Dürr ergänzte, Freihandel, insbesondere mit einer liberalen Demokratie wie Kanada, sei wichtig.
Claudia Plass aus Berlin. Und über die anstehende Zustimmung der Grünen, ja jetzt Regierungspartei, zu dem Freihandelsabkommen mit Kanada, sagte heute Morgen Franziska Brandner, parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz.
Es geht darum, dass wir im Rahmen des gemeinsamen Ausschusses, dort ist die EU vertreten und Kanada, festlegen, dass die Interpretationsmöglichkeiten beim Investitionsschutz nicht unseren Klimaschutzzielen entgegenstehen können. Dass also ein Unternehmen nicht wieder gegen Kohleausstieg, Atomausstieg klagen kann und es dann milliardenfach teurer wird oder sogar gar die Klimaschutzbemühungen verhindert. Das ist der Schritt, der uns gefehlt hat und ich bin froh, dass wir den jetzt gemeinsam mit der Koalition gehen können.
Sie haben es gehört von Franziska Brandner. Strittig war CETA bislang unter anderem auch, weil das Abkommen kanadischen Konzernen ermöglichen würde, EU-Regierungen vor Schiedsgerichten zu verklagen, wenn sie sich durch staatliche Maßnahmen oder Gesetze geschäftsschädigend bedroht sehen. Der Investitionsschutz werde sich jedoch künftig auf den Schutz vor direkter Enteignung und Diskriminierung konzentrieren. Das ist offenbar die Lösung. Kurz vor dieser Sendung fragte ich Anna Cavazzini, Abgeordnete der Grünen im Europaparlament und bislang eine scharfe Kritikerin des CETA-Abkommens, ob denn jetzt CETA in jeder Hinsicht für sie akzeptabel sei.
Mir persönlich und auch uns Grünen im Europäischen Parlament wäre es natürlich lieber gewesen, CETA nachzuverhandeln. Aber das war einfach jetzt nicht zu machen. Und ich finde, die Regelung, die wir jetzt getroffen haben, dass zumindest die hochgefährlichen Schiedsgerichte entschärft werden, ist auf jeden Fall eine tragbare Regelung. Der Großteil von dem CETA-Handelsabkommen war ja ohnehin schon in Kraft. Und das höchst Problematischste für uns am Ende waren die Schiedsgerichte. Und mit dieser Regelung wollen wir darauf hinarbeiten, dass diese ganzen ungerechtfertigten Klagen gegen Klimaschutz, gegen Umweltschutz nicht mehr vorgebracht werden können.
Jetzt ist aber ausgerechnet dieser gemeinsame Ausschuss, das Gremium, wo eigentlich im Vorfeld von CETA viele, auch die Grünen, gesagt haben, da bekommen Gremien eine ganz große Macht, Dinge zu entscheiden, wie jetzt zum Beispiel das Thema Klimaschutz von Investitionsschutzklagen auszuschließen. Wenn dieser Ausschuss weiterhin so viel Macht hat, der könnte ja auch mal das Gegenteil entscheiden.
Deswegen haben wir gestern auch festgelegt und dafür hatten wir Grüne im Koalitionsvertrag auch schon ganz, ganz stark gekämpft, dass diese sogenannte regulatorische Kooperation, also die Macht in diesen Ausschüssen, stärker demokratisch kontrolliert wird und dass das Europäische Parlament in Entscheidungen eingebunden werden soll.
Das heißt, Sie können dagegen votieren als EP?
Noch nicht, aber die Bundesregierung hat sich eben vorgenommen, das in Brüssel mit der Europäischen Kommission zusammen auf den Weg zu bringen. Also dass wir die demokratische Kontrolle von diesen Ausschüssen stärken. Und das ist mir auch total wichtig. Als Europaabgeordnete habe ich kaum Zugang zu den Informationen, was da passiert. In der Tat können da sehr weitreichende Entscheidungen getroffen werden. Und deswegen ist dieser Teil, der bisher in der Presseberichterstattung noch nicht so viel Aufmerksamkeit erfahren hat, dass wir die regulatorische Kooperation stärken wollen und demokratisch machen wollen, auch ein ganz wichtiger Punkt, der gestern in diesem Ampelpositionspapier beschlossen wurde.
Ein weiterer früherer Kritikpunkt war ja, dass durch das Abkommen, CETA-Abkommen mit Kanada, das Vorsorgeprinzip in der Europäischen Union ausgehebelt werden könnte. Denn das würde zum Beispiel den Marktzugang für genetisch veränderte Organismen im Landwirtschaftsbereich oder im Lebensmittelbereich betreffen können. Ist das auch abgesichert jetzt?
Nein, das ist nicht abgesichert. Deswegen wäre, wie gesagt, meine Hauptforderung auch gewesen, CETA nachzuverhandeln. Aber das ist nicht mehr möglich gewesen. Ich finde aber jetzt unglaublich wichtig, nach vorne zu schauen. Und die Ampel und auch ehrlich gesagt die Kommission, das Parlament fordert es auch schon lange in Brüssel, haben sich jetzt eben auf stärkere und wirklich einklagbare Nachhaltigkeitsstandards in Handelsabkommen festgelegt. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass wir aus vielen von diesen Debatten gelernt haben, dass eben so viele Menschen gegen TTIP und CETA auf die Straße gegangen sind und jetzt endlich diese ganzen Forderungen auch Einklang in die Realpolitik halten, wenn wir uns die ganzen zukünftigen Abkommen anschauen. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig.
Aber es ist schon der Konflikt mit Russland, der Angriffskrieg auf die Ukraine, der ihren Sinneswandel befördert hat?
In Deutschland war es so, dass einfach noch dieses Bundesverfassungsgerichtsurteil ausstand. Und das hat in den letzten Jahren natürlich die Ratifizierung von CETA auch gestoppt. Weil man kann sich auch fragen, warum hat die Große Koalition CETA nicht schon längst ratifiziert? Ich glaube schon, dass die Debatte nach dem Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine eine andere geworden ist. Natürlich sagt man jetzt, ja, wir müssen unseren Handel weiter diversifizieren, wir müssen stärker weggehen von autokratischen Regimen. Aber auf der anderen Seite, finde ich, hat dieser Krieg auch eine Debatte ausgelöst im Sinne von, hat unser Doktrin Wandel durch Handel wirklich was erreicht am Ende? Nämlich in den letzten Jahren wurde immer wieder auch gesagt, ja, wenn wir nur mit China und mit Russland mehr Handel betreiben, dann ändern sich diese Regime am Ende auch. Und ich finde, der Krieg zeigt jetzt ganz deutlich, dass das zumindest dieses Argument auch nicht mehr tragfähig ist und dass wir da auch einen neuen Ansatz brauchen.
Reden wir über einen weiteren Vertrag, der auch eine Art Investorenschutz ist, die Energiecharta. Das ist ein völkerrechtlich verbindlicher Vertrag, der wurde in den 90er Jahren zwischen den westlichen europäischen Ländern und den östlich gelegenen Staaten bis hin nach Japan geschlossen. Das Anliegen damals war, die Energiesektoren der Nachfolgestaaten der Sowjetunion und Osteuropas in die europäischen und globalen Märkte zu integrieren. Sie gehören zu den Stimmen, die sagen, dieser Vertrag behindere die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens oder des europäischen Green Deals. Wie kommen Sie zu dem Vorwurf?
Der Energiekarte-Vertrag schützt circa 344 Milliarden Euro an fossiler Infrastruktur. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass wir eigentlich so schnell wie möglich aus den Fossilen raus müssen und viele Staaten auch genau diese Entscheidungen treffen, dann ist natürlich diese Gefahr riesengroß, dass ausländische Investoren über den Energiecharta-Vertrag genau diese Entscheidungen für Klimaschutz beklagen vor privaten internationalen Schiedsgerichten. Ein Beispiel, RWE verklagt gerade die Niederlande, weil die Niederlande gesagt haben, sie ziehen den Kohleausstieg vor. Und das ist natürlich ein Mechanismus, der eine riesige Gefahr für unsere Klimapolitik darstellt.
Die Argumentation von RWE lautet aber, man unterstütze die Energiewende in den Niederlanden, aber anders als das deutsche Kohleausstiegsgesetz sähen die niederländischen Gesetze eben keine angemessene Kompensation und Entschädigung vor. Man muss sich vor Auge führen, da geht es um Kraftwerke, Uniper klagt ja auch, Kraftwerke, die 2015, 2016 mit staatlicher Genehmigung erwünscht ans Netz gegangen sind. Ist es nachvollziehbar, dass die sagen, wir möchten eine Entschädigung?
Ich glaube, wir sind uns einig, dass die Niederlande ein Rechtsstaat ist und die können nicht einfach Unternehmen ohne Kompensation enteignen. Was viele dieser internationalen Investoren machen, wenn sie vor private Schiedsgerichte gehen, dass sie einerseits den Deutschen oder den Vattenfall, bei Vattenfall war das ja so, jetzt den niederländischen Klageweg bestreiten, aber dann zusätzlich noch vor private Schiedsgerichte. Und diese privaten Schiedsgerichte haben den Nachteil für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, dass die Kompensation nicht geregelt ist und auch nicht gedeckelt ist. Und deswegen kommen am Ende dort einfach oft Milliardensummen an Entschädigungen raus, die überhaupt nicht der Wirklichkeit entsprechen. Also internationale Investoren haben quasi einen Doppeljackpot.
Aber es ist ja auch nicht so, dass Regierungen immer plausibel handeln. Das Ziel der Niederlande, vorgezogen aus Kohle auszusteigen, das hat ja auch eine Basis. Die wollen ihre Klimaschutzziele erfüllen. Zum Beispiel Spaniens Regierung hat 2008, 2009 in der Finanzkrise eine komplette, aus der Sicht vieler völlige willkürliche Kehrtwende bei der Förderung der Solarenergie hingelegt. Es kam damals raus, dass Regionalregierungen korrupt waren, Verschuldung verschleiert hatten. Klingt es nicht plausibel, dass sich Investoren sowas nicht gefallen lassen möchten? Da sind auch viele kleine Investoren reingeritten worden.
Ja, bei der Klagewelle in Spanien war das zum allergrößten Teil Briefkastenfirmen, internationale Investoren. Und gar nicht so viele wirkliche Unternehmen. Aber nichtsdestotrotz muss man einfach sagen, dass es natürlich dann auch in Spanien Gerichtsverfahren gab und ordentliche Prozesse. Also auch da frage ich mich, warum muss man ausländischen Investoren und man bevorzugt ja dann auch gegenüber heimischen Firmen einen Sonderklageweg offen halten, der in Wirklichkeit am Ende eine Maßnahme ist, um jeglichen Klimaschutz zu verhindern. Da würde ich sagen, das ist viel zu gefährlich und deswegen fordert zum Beispiel auch das Europäische Parlament seit gestern, wir haben einen Bericht dazu abgestimmt, im Plenum des Europäischen Parlaments einen Ausstieg aus diesem klimaschädlichen Energiechartavertrag.
Jetzt hat außerdem der Europäische Gerichtshof entschieden, dass der Energiechartavertrag nicht zwischen den Mitgliedstaaten gelten sollte, mit dem Argument, was Sie auch angebracht haben, die EU-Staaten sind Rechtsstaaten, es gibt da Klagewege. Sind die Klagen von Uniper und RWE vor diesen privaten Schiedsgerichten gegen die Niederlande überhaupt von Erfolg beschieden, absehbar?
Das ist das Perfide. Die Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter, die im Übrigen Privatpersonen sind, die einfach angeheuert werden, das ist gar kein wirkliches Rechtssystem, die haben in der Vergangenheit sehr oft Gerichtsurteile wie auch des Europäischen Gerichtshofs ignoriert. Also dass der Europäische Gerichtshof sagt, europäische Staaten dürfen nicht untereinander klagen, das ist am Ende nichtig, weil die Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter werden sich darüber hinwegsetzen.
Heute treffen sich in Brüssel die 53 Mitgliedstaaten des Energiechartavertrages, um eine Reform zu beschließen. Das wäre eine Möglichkeit, ja, die Gelegenheit, so Anforderungen wie Klimaschutz in den Vertrag einzubringen. Wird das passieren?
Die Europäische Kommission versucht seit 2 Jahren, die Energiecharta zu reformieren. Und es ist natürlich gut und richtig, dass die Kommission erkannt hat, dass es ein Problem gibt und dass sie versucht, Reformen einzuleiten. Das ist aber alles gar nicht so einfach, weil am Ende alle Mitgliedstaaten, und das sind über 50 Mitglied in einem Energiekartevertrag sind, einer Reform zustimmen müssen. Und diese Verhandlungen ziehen sich meiner Meinung nach schon viel zu lange hin. Wir sehen kein Licht am Ende des Tunnels. Und ich bin der Meinung, bevor wir am Ende eine ganz weich gewaschene Reform haben, die trotzdem Fossile weiter schützt, sollten die EU und ihre Mitgliedstaaten lieber austreten.
Geht das so einfach?
So einfach geht das nicht. Und das zeigt auch nochmal die Gefährlichkeit dieser Verträge, dieser internationalen Investitionsschutzverträge. Viele von ihnen, wie auch der Energiechartavertrag, haben eine Kündigungsklausel. Bei dem Energiechartavertrag beträgt das 20 Jahre. Also 20 Jahre sind fossile Energien weiter geschützt, wenn wir jetzt aussteigen. Aber meine Meinung ist, lieber ein Schrecken mit Ende als ein Schrecken ohne Ende.
Kann so ein Vertrag nicht auch Schutz bedeuten? Also in der Auseinandersetzung mit Russland? Die haben den Vertrag unterschrieben.
Russland hat den Energiechartavertrag niemals ratifiziert. Also bringt uns das in dem Fall nichts. Auf der anderen Seite haben wir einen Fall laufen, dass Nord Stream 2, weil die auch noch einen Sitz in der Schweiz haben, die Europäische Union verklagt. Nur weil wir in der Europäischen Union entschieden haben, unseren Gasmarkt zu regulieren vor ein paar Jahren. Also das zeigt auch wieder die Absurdität und auch die geopolitische Gefährlichkeit dieses Vertrages.
Die grüne Europaabgeordnete Anna Cavazzini ist jetzt für CETA, plädiert aber gemeinsam mit der Mehrheit der Europaparlamentarier für einen Austritt aus dem Energiecharta-Vertrag. Das vorab aufgezeichnete Interview finden Sie nachher auch auf deutschlandfunk.de, Stichwort Sendung Umwelt und Verbraucher, und in der DLF-Audiothek. Während es in Deutschland wieder eine Debatte um die Zukunft der Atomenergie gibt, fühlen sich die Finnen in ihrer Haltung bestätigt. Dort sagen nämlich über alle Parteigrenzen, einschließlich Grüne, ja zu Atomstrom. Die Finnen haben es dabei vielleicht auch leichter, denn die heikle Frage, wohin mit dem Atommüll, haben sie gelöst. Es gibt ein Endlager. In Betrieb gehen wird das Lager in Westfinnland, ausgestattet mit einem beeindruckenden Tunnelsystem, erst in ein paar Jahren. Aber meine Kolleginnen Sophie Donges und Christian Blinker konnten sich dort schon mal umschauen.
Das Endlager liegt in einer idyllischen Gegend, im Westen des Landes auf der Insel Olkiluoto. Hier gibt es dichte grüne Wälder, der blaue Himmel spiegelt sich im Wasser der Ostsee und mittendrin stehen drei der insgesamt 5 Atommeiler Finnlands. In nächster Nähe befindet sich eine etwas unscheinbare graue Halle, der Eingang zum Endlager. Hier soll in 3 Jahren der finnische Atommüll unter die Erde gebracht werden. Noch arbeiten die Bauarbeiter, doch bald darf sich hier kein Mensch mehr aufhalten, erklärt Pasi Tuhima, der Pressesprecher des Betreibers. Diesen Raum wird man nicht mehr betreten können, wenn das Lager in Betrieb ist. Hier werden später die Brennstäbe in Kapseln aus Kupfer verpackt. Hier wird alles verstrahlt sein. Erst wenn eine Kapsel verschlossen ist, gibt es einen Schutz. Aber zunächst ist alles offen. Deshalb haben wir hier die dicksten Wände. Die Arbeit übernehmen später Maschinen. Wenn die Brennstäbe verpackt sind, werden sie durch ein Loch im Boden in einem Schacht 450 Meter unter die Erdoberfläche befördert. Mit einem Auto geht es nach unten. Über 5 Kilometer schraubt sich die Straße immer weiter in die Tiefe. Die Wände bestehen aus grauem Granit. Es ist stockfinster, überall da, wo kein Licht angebracht ist. Seit fast 20 Jahren wird hier gebaut. Ein weit verzweigtes Tunnellabyrinth mit insgesamt 50 Kilometern Länge ist geplant. Dass es hier so laut ist, liegt an den Lüftungsanlagen. Ohne Lärmschutz hält man es nicht lange aus. Jyrki Limatainen arbeitet seit 14 Jahren für das Endlager. Der Geologe hat mit seinem Team das Gestein untersucht, das Finnlands Atommüll bald für Tausende von Jahren sicher einlagern soll. Wir haben nicht nach dem besten Standort oder dem besten Granitgestein geschaut. Wir haben nach einem Ort gesucht, der ausreicht. Und so sollte es auch sein. Wie man hier sieht, gibt es keine Feuchtigkeit in diesem Loch. Also die Stelle ist gut für die nächsten 100.000 Jahre. Er hat eine Klappe im Boden geöffnet, darunter ein 8 Meter tiefes und knapp 2 Meter breites Loch. Hier werden später die Brennstäbe in Kupferrohren verpackt versenkt. Mehr als 6.000 Tonnen Atommüll sollen hier für immer gelagert werden. Schon seit den 70er Jahren prägt Kernkraft die gesamte Region. Mit dem Bau der 3 Reaktoren und nun auch mit dem Endlager. Der Bürgermeister Vesa Lakaniemi von der Gemeinde Orajoki bekommt oft Besuch von Journalistinnen und Journalisten aus der ganzen Welt, die wissen wollen, was er über das Endlager denkt.
It's very important.
Für uns ist es sehr wichtig und wir sind stolz auf unsere hochprofessionellen Mitarbeitenden, die dort beschäftigt sind. Wir wissen, dass sie mit dem, was sie machen, weltweit führend sind. Und wir haben dadurch stabile Steuereinnahmen, das ist für uns wichtig.
It's important thing for us.
Schulen, Kindergärten, das Geld sorge für einen hohen Standard und Planungssicherheit, so der Bürgermeister. Noch Jahrzehnte wird die Region von den Einnahmen profitieren. Der Geologe Jyrki Limatainen und sein Team sorgen dafür, dass in 3 Jahren die ersten ausgedienten Brennstäbe eingelagert werden. Ich freue mich darauf, wenn es hier endlich losgeht, den Schacht zu befüllen. Dann haben wir der ganzen Welt etwas bewiesen. Noch 100 Jahre bis 2120 soll Atommüll hierher kommen und tief in der Erde für immer versenkt werden. Erst dann wird das Lager verschlossen und versiegelt. Angeblich sicher für Tausende von Jahren.
Aus Westfinnland, Sophie Donges und Christian Blenker. Asbest ist hitze- und säurebeständig, hochelastisch und bindefähig und vor allem galt es als vermeintlich günstig. Aber inzwischen weiß man, der Baustoff kann gesundheitsgefährdend sein, schlimmsten Fall Krebs verursachen. Seit 1991 ist der Einsatz in Deutschland verboten. Wie man mit Asbest beim häuslichen Sanieren umgeht, dazu berichtet Jana Adu im Verbrauchertipp.
Wer durch Schrebergartensiedlungen läuft, sieht noch häufig die Berliner Welle. Das sind Welleternit-Dachplatten auf Gartenlauben. Viele der älteren Dächer enthalten Asbest. Aber auch zu Hause in Bodenbelägen, Rohr- und Fassadenverkleidungen oder im Putz in Wänden wurde Asbest oft als Baustoff eingearbeitet. Mit bloßem Auge ist er nicht zu erkennen. Daher rät Beate Oedekoven, Referentin für Energiewende und Nachhaltigkeit von der Verbraucherzentrale in Schleswig-Holstein:
Bei allen Gebäuden, die vor dem 31.10.1993 errichtet wurden, muss man davon ausgehen, dass Asbest verbaut sein könnte. Das heißt, wenn Sie das nicht weiter untersuchen, müssen Sie das behandeln, wie wenn es Asbest hätte.
Zusätzlich sollte man sich genau informieren.
Das Baujahr, die Bauunterlagen, steht in den Unterlagen drin, welche Materialien verwendet wurden. Und dann gibt es eine Leitlinie von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Und diese Leitlinie, die ist auch für Laien verfasst.
Die Leitlinie für die Asbesterkundung zur Vorbereitung von Arbeiten in und an älteren Gebäuden kann auf der Website der Bundesanstalt heruntergeladen werden. Als Planungshilfe gibt es Empfehlungen für alle Arbeiten in Gebäuden oder bei Bauteilen, bei denen Asbest vermutet wird oder nachgewiesen wurde. Eine Sanierung ist nicht immer fällig, weiß Kai Schäfer, Sachverständiger für Gebäudeschadstoffe beim TÜV Nord Umweltschutz.
Wenn man den Asbest da belässt, wo er sich befindet, zum Beispiel in der Wand, und da nicht rangeht, dann ist es ungefährlich. Aber sobald man den mit irgendwelchen Abbruchmaßnahmen in die Luft bekommt, atmet man es ein und es wird dann gefährlich.
Daher lohnt sich vor Renovierungs- oder Sanierungsarbeiten eine Laboruntersuchung der Bauteile. Eine Probe kann man selbst mit extra dafür vorgesehenen Testkits und Schutzvorkehrungen machen. Wer unsicher ist, beauftragt eine Fachfirma.
Man muss halt immer schauen, was man beproben will. Wenn man bei dem Beispiel einer Wand bleibt, dann gibt es halt unterschiedliche Bereiche einer Wand, so diese Fläche, die ist meistens nicht so verdächtig, diesen Reparaturspachtel zu enthalten, wie so Ecken oder ähnliche Fehlstellen, nenne ich das mal. Und wir würden halt als Hotspot-Beprobung eher so Fehlstellen nehmen, Heizkörpernischen oder wo die Türbögen sind, um da dann sicher zu gehen, dass kein Asbest in dem Spachtel sich befindet.
Wichtig ist, die Probeentnahme staubfrei durchzuführen und das Material staubdicht zu verpacken. Vom Labor enthält man anschließend einen Prüfbericht. Ist Asbest enthalten, empfiehlt Kai Schäfer, beim Renovieren oder Sanieren sich selbst und Dritte nicht zu gefährden.
Wir empfehlen es grundsätzlich eher nicht, das selber zu machen. So eine Sanierung gehört in die Hände von Fachfirmen aufgrund der Gesundheitsgefahr, mit denen man dann umgehen muss.
Spezialisierte Fachfirmen entfernen unter gesetzlichen Schutzvorkehrungen das asbesthaltige Material und entsorgen den Schadstoff. Ein Teil der Kosten kann als außergewöhnliche Belastung steuerlich abgesetzt werden. Allerdings nur, wenn eine Fachfirma die Sanierung übernommen hat.
Der Verbrauchertipp von Jana Adu. In den Informationen am Mittag analysieren wir gleich die bisherigen Ergebnisse der beiden EU-Gipfel. Danke fürs Zuhören, sagt Jule Reimer.